zieht das sofort wieder aus. Mein Vater steht in der Tür, Zorn in den Augen. Wehe, ihr fasst das noch einmal an. Wir verlieren nie wieder ein Wort darüber, zumindest bis ich Abitur mache, genau 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer. Ich habe vor, mich in Geschichte prüfen zu lassen, interessiere mich für das Thema Grenzsoldaten und erzähle meinem Vater davon. Wenn du das machst, enterbe ich dich, sagt er.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories, eurem Podcast über Bücher und gute Geschichten mit mir. Ich bin Mona Amesian und jede Woche habe ich hier einen Autor oder eine Autorin zu Gast mit einem Buch, von dem ich sage, finde ich gut, solltet ihr lesen. In dieser Woche erinnern wir uns alle zusammen an eine Sache, nämlich an das hier.
Stellen, die ausreisen können, über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
Der Mauerfall am 9. November 89, also vor ziemlich genau 30 Jahren, der hat für sehr viele Menschen in Deutschland sehr viel verändert. Und zwar nicht nur unbedingt für die Menschen, die vorher lange in der DDR gelebt haben, sondern auch zum Beispiel für ihre Kinder. Die Menschen, die heute auch so um die 30 sind, die keine eigenen Erinnerungen mehr an die Zeit vor der Wende haben, aber trotzdem irgendwie immer noch mit der DDR verbunden sind. Einige von ihnen haben viele Fragen. Fragen, auf die es bisher wenig Antworten gab, aber einer hat nicht locker gelassen und was dabei rausgekommen ist, das steht in seinem ersten Buch Nachwendekinder. Über das sprechen wir hier heute, deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Lesung mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend.
Guten Abend, Johannes. Du bist ja selber 30 Jahre alt, also im Jahr vom Mauerfall geboren, 89. Wann ist dir denn klar geworden, dass du da in einem Land geboren bist, was es ziemlich schnell dann auch nicht mehr gab?
Ich glaube, das schwang eigentlich immer so mit, denn natürlich haben die Großen, die Erwachsenen immer dieses Kürzel früher zu DDR-Zeiten, da Komma, Punkt, 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 war irgendwas. Also es war immer irgendwie klar, dass es irgendwas gab, was es nicht mehr gibt.
Aber was war denn dieses irgendwas für dich so mit, keine Ahnung, 6 oder 8, so die Zeit, wo man sich noch so ein bisschen dran erinnert?
Ich glaube, mit 6 oder 8 war es wirklich überhaupt gar nichts. Es hat erst vielleicht so, fängt sowas an mit 10, 12 Jahren oder so. Es war in meiner Familie immer so eine Anekdote. Also ich glaube, egal ob man aus Bielefeld kommt oder irgendwie aus Bautzen, dass immer Anekdoten erzählt werden. Und das war auch in meiner Familie so. Und diese Anekdoten haben eben in der DDR zwangsläufig gespielt. Das heißt, es war da nicht die Rede von der Stasi und auch nicht von der Volkspolizei, sondern einfach ganz normal, was haben meine Eltern für Streiche in der Schule gespielt, wie war der Campingurlaub am Baggersee, solche Geschichten eben. Und die haben halt einfach in der DDR gespielt.
So, und das ist aber jetzt ja schon eine ganze Weile her. Seitdem wurde auch schon sehr
größer
viel...
Größer geworden.
Du bist ein bisschen größer geworden, ja. Hoffe ich. Wobei, ich habe dich ja nicht gesehen mit 6 oder 8, aber ich hoffe. Nee, seitdem wurde aber auch wirklich sehr viel einfach über die DDR veröffentlicht, geschrieben, gezeigt, im Fernsehen, in Zeitungen, Radios, überall. Warum hattest du denn jetzt das Gefühl, 30 Jahre danach, du müsstest jetzt auch noch ein Buch drüber schreiben?
Also es ist natürlich sehr viel über die DDR geschrieben worden, aber das ist, glaube ich, schon das Problem, denn es ist immer die DDR als der Staat, als so ein Konstrukt, das es war. Und ich habe, glaube ich, weiß nicht, es kennen wahrscheinlich viele, die 90er Jahre und auch die 2000er vor dem Fernseher verbracht natürlich und habe nach der Schule nachmittags alles weggeguckt, was da war und habe sehr viel Phoenix geschaut und so, wo diese ganzen Dokumentationen liefen. Und da war die DDR natürlich das komplette Gegenteil zu dem, was ich so diesen Anekdoten zu Hause gehört habe. Das heißt, da war die DDR natürlich das, was sie ja auch war. Die SED-Diktatur, der Stasi-Knast, all das. Die Geschichten der Opfer sind da erzählt worden. Völlig zu Recht, dass die im Mittelpunkt stehen. Aber irgendwie hat sich das so ein bisschen gebissen. Da war die Guido-Knopp-Erzählung, denke ich sie mal. Das war eben der Mann, der diese Dokumentation zum großen Teil verantwortet hat. Und auf der anderen Seite waren eben diese Anekdoten. Und da muss ja was dazwischen sein. Zwischen Halligalli-Ostsee-Urlaub und irgendwie dann dem Schlimmen, was da ja sicher auch ist.
Genau, und dieses Dazwischen, das ist das, was wir jetzt hier zu lesen bekommen in deinem Buch Nachwendekinder. Du hast dafür nicht nur deine eigene Familienvergangenheit irgendwie wieder hochgeholt, sondern auch die von anderen Nachwendekindern und was dabei rausgekommen ist und warum das überhaupt wirklich nötig war. Darüber reden wir in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr auf die Lesung in 1 Live Stories mit Johannes Nichelmann. Johannes, ich habe gedacht, wir starten mal mit so einer schnellen Fragerunde in diese Lesung. Ich würde dir jetzt mal so 6 Satzanfänge nennen und du vervollständigst.
Okay? Ich gebe mein Bestes.
Perfekt.
Ja.
Wenn ich heute an die DDR denke, fühle ich als erstes?
Die Freude, dass sie vorbei ist.
Die Vergangenheit meiner Eltern hat mich geprägt, weil...
wir nie richtig darüber gesprochen haben und ich gefühlt habe, dass da irgendwas schlummert, was wir dringend besprechen sollten.
Identität ist für mich...
wahnsinnig kompliziert.
Sehr gut, drumherum gewunden. Wäre ich 20 Jahre früher geboren, dann...
wäre ich jetzt sehr, sehr alt.
Wow.
Also
sollte
so
eigentlich
alt,
so eine tiefe Frage werden.
Ach so.
Hat so ein bisschen was wie so, kennt ihr noch diese Freundebücher von früher? So, meine Hobbys sind Lesen, Freunde treffen. Stand so bei 90%.
Dann wäre ich so alt, meine Mama hat heute Geburtstag tatsächlich, dann wäre ich knapp jünger als sie jetzt. Ja, dann hätte ich, werde ich mit meinen Kindern nie gesprochen vielleicht. Nee, keine Ahnung.
Weil jetzt, ja. Okay, wow. Ja. Immer weiter. Ohne den Fall der Mauer im November 89. Punkt, Punkt, Punkt.
Könnte ich mir eventuell jetzt schon ausrechnen, wie viel Geld ich verdiene, bis ich in Rente gehe, weil das ganz viele Leute konnten, weil einfach klar war, wieso der Weg gezeichnet ist. Das fand ich ganz interessant bei meinen Recherchen.
Das ist schon krass, ne? Unvorstellbar eigentlich, oder?
Ja, also ich hatte meinem Vater zu mir gesagt, er hat gesagt, ja, wenn das nicht passiert wäre, könnte ich dir jetzt genau auf Heller und Pfennig ausrechnen, wie viel es geworden wäre, bis ich dann, weiß ich nicht, was meine Rente gegangen ist, irgendwann ja. Über 60.
Na gut, bei uns ist komplett unsicher.
Bei uns ist komplett unsicher, ja.
Einmal
das stimmt.
Umschwung. Nachwendekind sein bedeutet für mich?
Sich viel auch mit der aktuellen Situation in diesem Land auseinanderzusetzen.
Jetzt kann es ja vielleicht sein, dass gerade Menschen zuhören, die diesen Begriff hören, Nachwendekind, und sich denken, gehöre ich da jetzt auch zu oder vielleicht nicht.
Ich habe richtig viel Kritik bekommen, weil, also auch bei Facebook haben Leute geschrieben, richtig ausfällig auch, da denkt jemand wieder nur an die Ostdeutschen und die westdeutschen Nachkinder, wo sind die denn geblieben? Die kommen auch in dem Buch tatsächlich vor. Ja.
Aber du hast es ja auch ziemlich genau eingegrenzt, einfach nur mal, also um wirklich mal einmal so, wie du es, bevor der Shitstorm kam, wie du es definiert hast,
Shitstorm ist vielleicht ein bisschen zu viel.
Dass die Mini-Nachrichten kamen.
Genau, also ich habe jetzt in meinem Buch treffe ich Leute, die sind zwischen 1985 und 1992 geboren. Aber ich schreibe auch in dem Buch, also wenn jetzt jemand 1994 geboren ist oder 1984 und findet, er ist ein Nachwendekind, dann herzlich willkommen in der Runde. Das jedem überlassen, ab wann er sich als Nachwendekind fühlen möchte oder nicht, ob er aus Ost oder West kommt. Ich glaube nur, dass es natürlich für Leute aus dem Osten vielleicht eher ein Thema ist, als für Leute aus dem Westen.
Also ich bin 94 geboren im Westen, habe auch keinerlei Verbindung gehabt in die DDR durch familiäre Zusammenhänge oder so. Und habe mich auch kurz gefragt, vor allem bevor ich gelesen habe, was dieses Buch mit mir zu tun hat.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch eher, also nicht eher ein Buch zum Lesen für Leute aus dem Osten, aber es ist natürlich, betrifft vor allem Leute, die aus Ostdeutschland irgendwie ihre, da ihre Wurzeln haben, sind ja auch sehr, sehr viele tatsächlich einfach in den Westen gezogen. Also es gibt ja ganze Landstriche im Osten, die von jungen Leuten jetzt nicht so rapide bevölkert sind und die wohnen dann zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, in Bayern oder im Saarland.
Was ich bei dir ganz spannend finde, du bist ja eigentlich Journalist. Hast jetzt irgendwie bei dem Buch aber auch den Fokus an sehr vielen Stellen, also ein großer Teil im Buch bist einfach du, hast den Fokus auf dich gelenkt und über dich und deine Familie geschrieben. Wie war das für dich, so das eigene, was ja auch irgendwie privat ist, so in den Mittelpunkt zu rücken?
Ich glaube, ich hätte es ganz komisch gefunden, nicht über mich zu schreiben, weil es ja tatsächlich auch eine Geschichte ist, die mich was angeht und mich betrifft. Und ich glaube, da wäre immer die Frage gewesen, wo steht eigentlich bei dieser Geschichte der Autor? Und ja, deswegen war es ein Gefühl, tatsächlich mit den Eltern zu sprechen. Also ich habe meine Eltern interviewt für das Buch und zum ersten Mal wirklich mit meinem Vater vor allen Dingen Klartext gesprochen. Und dass das nachher in das Buch kommt, das war mir währenddessen schon ziemlich klar. Und ich glaube, es hat auch sehr geholfen, dass ich quasi auch mit so einer journalistischen Perspektive daran gegangen bin und einfach gefragt habe, weil ich ja wusste, dass ich so ein Ziel am Ende tatsächlich habe. Also ich glaube, es hat geholfen tatsächlich.
Und was er dazu gesagt hat, was da am Ende wirklich raus geworden ist aus diesem Gespräch, das hören wir später noch. Erstmal steigen wir jetzt ganz komplett am Anfang ein, wie alles begann sozusagen, deine Geschichte.
Berlin-Pankow 1996. Ich bin 7 Jahre alt, als mein Bruder und ich die Uniform finden in einer alten Mülltüte im Keller. Sie ist grün-grau mit Schulterabzeichen in Silber und Gold, also die Uniform, nicht die Mülltüte. Wir setzen die Schirmmützen nacheinander auf unsere kleinen Köpfe, schlüpfen in die viel zu große Jacke. Zieht das sofort wieder aus. Mein Vater steht in der Tür, Zorn in den Augen. Wehe, ihr fasst das noch einmal an. Wir verlieren nie wieder ein Wort darüber. zumindest bis ich Abitur mache, genau 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer. Ich habe vor, mich in Geschichte prüfen zu lassen, interessiere mich für das Thema Grenzsoldaten und erzähle meinem Vater davon. Wenn du das machst, enterbe ich dich, sagt er. Nun ist es nicht so, dass ich auf ein großes Erbe hoffen könnte. Und außerdem ist mein Vater zu diesem Zeitpunkt gerade einmal Mitte 40. Was er mir eigentlich damit sagen will, dass über diesen Teil seiner Geschichte, unserer Familiengeschichte, nicht gesprochen wird, unter gar keinen Umständen. Ich weiß, mein Vater hat seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee geleistet, an der Berliner Mauer. Bis heute ist mein Wissen über das Leben meiner Familie in der Deutschen Demokratischen Republik bruchstückhaft und verschwommen. Die DDR meiner Eltern besteht für mich nur aus Anekdoten, in denen meistens Sommer ist und gute Laune herrscht. Aus Geschichten vom Zelten an einem Brandenburger See zum Beispiel, vom Familienhund meiner Mutter. Der hieß Barry. Und nach all den Erzählungen über ihn habe ich das Gefühl, selber häufiger mit ihm Gassi gegangen zu sein. Es ist auch die Rede von einem strengen Lehrer, einem Herrn Hering, der am Ende aber auch irgendwie ganz okay war. In all den Erzählungen herrscht ein besonderer Sinn für Gemeinschaft. Kritisches kommt kaum vor. Ihre Stasi-Akten wollten meine Eltern nie sehen. Sie hatten die Kontakt zum Geheimdienst und wollen bis heute auch nicht wissen, wer aus ihrer Umgebung sie eventuell bespitzelt haben könnte. Über ihre Mitgliedschaft in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sprechen sie nur ungern. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die DDR entweder ein 40 Jahre lang andauernder Sommerausflug an den See oder ein niemals enden wollender Aufenthalt im Stasi-Knast war. Es kommt immer darauf an, wen man fragt. In jedem Fall war die DDR schwarz-weiß und klang nach Trabant. Gerochen hat sie wie meine Grundschule, chemisch muffig. Ich bin in einem Land geboren, das ich nie bewusst gesehen habe. Mein Impfausweis und meine Geburtsurkunde sind für mich die einzigen greifbaren Belege dafür, dass ich nicht in dem Staat geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin. Die DDR und ich, wir sind irgendwie miteinander verbunden, wobei ich nicht genau verstehe, wie und warum. Bei meiner Recherche musste ich lernen, wie schwierig es ist, sich den Biografien unserer direkten Vorfahren zu nähern, sie zu hinterfragen, ohne sich wie ein Verräter oder ein Eindringling vorzukommen. Es fühlt sich seltsam und falsch an, bei den eigenen Eltern nachzubohren. Meine Bereitschaft, sich mit ihnen zu identifizieren, ist nicht gerade gering. Deutlich spürbar ist ihre Angst, offen über das Leben, über die eigene Rolle in der DDR zu sprechen. Über den Beitritt zur SED, über den Glauben an den Sozialismus, über den schmalen Grat des richtigen Lebens im Falschen. Befürchten Sie, wir, Ihre Kinder, würden Sie moralisch verurteilen? Ein Nachwendekind gab mir auf den Weg, natürlich können wir Nachwendekinder gnadenlos sein, weil wir ja nichts verteidigen müssen. Unsere Zehen stecken vielleicht noch im alten Osten, aber wir sind völlig anders aufgewachsen. Wir sind zwar nicht frei vom Einfluss der Propaganda aus Ost und West, können aber mit Abstand auf die DDR blicken. Wir haben sie nicht miterlebt. Am 3. Oktober 1990 hörte sie auf zu existieren. Dennoch sind wir Nachwendekinder kulturell mit ihr aufgewachsen. Der untergegangene Staat wirkt nach, nicht zuletzt durch die Erziehung in der Familie und der Schule. Vielen Dank.
So, Johannes, dazu hat Christine eine Frage an dich. Und zwar, bitte Christine, was möchtest du wissen von Johannes?
Hallo. Was antwortest du auf die Frage, wenn man dich fragt, ob du aus dem Osten kommst?
Dann sage ich, dass ich aus dem Osten komme. Bin vielleicht, also es kommt auch an, in welchem Kontext, verwirrt, warum ich das gefragt werde. Aber ansonsten würde ich das einfach so gerade raus so sagen, ja.
Was löst es denn in dir aus, wenn jemand Ossi zu dir sagt? Also einfach wenn er es schon weiß und es einfach
nichts,
so benennt.
Ehrlich gesagt, finde ich komisch, aber ja, habe ich jetzt keine großen Gefühle zu, ehrlich gesagt.
Direkt neben Christine sitzt Caro, die hat genau zu dem Thema auch noch eine Frage, bitteschön.
Hallo, ich würde gerne wissen, ob du so bei Leuten, die genauso alt sind wie du, Vorurteile merkst gegenüber Ossis.
Wenn die aus dem Westen kommen?
Ja.
Vorurteile vielleicht, vor allen Dingen glaube ich einfach ein super großes Unwissen vielleicht darüber, was es damit auf sich hat. Also nicht nur gemeint die DDR, sondern auch das Ostdeutschland heute. Das merke ich schon hin und wieder. Also ich habe in dem Buch auch ganz bewusst ganz viel so erklärt, was eigentlich so für mich jetzt schon klar war, was so die DDR angeht, so die, was war eine LPG und so weiter. Und habe dabei immer an meinen Kumpel Jan aus Münster gedacht, der super belesen ist und eigentlich immer alles weiß, aber da halt, der ist 91, glaube ich, geboren, wirklich einfach das nie in der Schule hatte, nie durchgenommen hat. Das war für den einfach nie Thema, weil es in Münster halt einfach nie Thema war. Und genau,
ja, das merke ich schon manchmal. Ja, wir haben da vorhin auch schon kurz mal drüber geredet. Es war tatsächlich bei mir auch so, dass in der Schule, ich habe vorhin gesagt, ich habe, glaube ich, jede Hitler-Dokumentation in Schwarz-Weiß gesehen, die man sehen konnte, die die Lehrer irgendwo rausholen konnten.
Du bist informiert,
aber,
also.
Ja, aber die DDR, da war dann, kam dann das Abi, da hatten wir nicht mehr so viel Zeit für. War das bei euch auch so? Können wir alle klatschen, die das Gefühl haben, sie sind für sich nicht ausreichend über die DDR informiert?
Ich glaube, man muss immer bei, das habe ich jetzt gemerkt bei Lesungen, die die Probe machen, wer kommt denn hier eigentlich aus Ostdeutschland im Probe? Oder applaudiert mal ganz kurz.
Und wie ist die Quote? Also du hast ja jetzt schon so ein paar Lesungen gemacht.
Ja, so wie sie eigentlich immer. Also so ungefähr so 50% meistens. Ja.
Ja, das waren jetzt tatsächlich ein bisschen weniger.
Waren es weniger?
Ja, ein bisschen. Und ihr, die gerade geklatscht haben, fühlt ihr euch genügend informiert über das, was in der DDR passiert ist? Nicken, Kopfschütteln, ja, nein. Ja.
Es geht ja aber gar nicht so sehr darüber, jetzt so Faktenwissen abzufragen oder das, also das kann ich auch alles nachlesen, wenn ich wissen will, wann Honecker, der Chef der DDR quasi, der SED, was der wann gemacht hat. Es geht ja eher darum, irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie standen die Eltern da, warum haben sie gehandelt, wie sie gehandelt haben und welche Rolle haben sie in dem System gespielt und warum erzählen sie einfach nicht, welche Rolle sie gespielt haben. Also warum haben sie die Befürchtung, sie könnten mit mir nicht darüber sprechen, dass sie zum Beispiel in der SED waren. Das ist eher so das Problem.
Hast du da eine Antwort drauf gefunden, jetzt auch nach dem Buch?
Ich habe mit sehr, sehr vielen Eltern gesprochen und es sind ganz verschiedene Antworten. Also was ich am krassesten fand, dass das Leute gesagt haben, ich wollte eine Gegenöffentlichkeit zu dem bilden in der Familie, was in den Medien erzählt wird. Also die wollten ganz klar die DDR sich schönreden und den Kindern in tollen Regenbogenfarben darstellen, einfach um zu sagen, das war nicht alles schlecht und ich hatte eine schöne Jugend und das war extrem toll. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch ein Schamgefühl, das Leute haben, dass sie sagen, ich habe mich so geschämt, dass ich an alles geglaubt habe, dass ich diese ganze Propaganda geglaubt habe, dass ich das so verteidigt habe, dass mir nie aufgefallen ist, dass eine Mauer um meine Stadt herumsteht und dass das total komisch eigentlich ist, dass ich nicht einfach jetzt mit der U-Bahn von Friedrichshain nach Schöneberg fahren kann beispielsweise oder einfach im Harz über den Berg rüberklettern kann, um dann im Westen zu sein. Das war einfach, Leute sind ja, meine Elterngeneration ist Mitte der 60er Jahre geboren, oder meine Eltern, die haben natürlich mit der Mauer aufgewachsen. Das war immer, immer da. Und genau, dieses Gefühl, glaube ich, führt zu einem Schamgefühl, das auch viele Eltern haben. Und dann natürlich die Angst davor, verurteilt zu werden, falls dann irgendwas da ist, was man verurteilen könnte.
Das Verurteilen bei dir ging ja irgendwie, das habe ich so aus dem Buch rausgelesen, so ein bisschen los nach eurem Umzug. Ihr seid, als du so gerade Teenie warst, ne, umgezogen von Berlin nach Bayern. Und da schreibst du, das war so das erste Mal, deswegen auch die Fragen von Christine und Caro sehr passend, finde ich, dass du so gemerkt hast, okay, auf einmal bin ich hier ja doch der Ossi.
Genau, da wurde ich aber verurteilt quasi dafür, dass ich der Ossi bin. Ja, ich bin nach Bayern gezogen, Norden von Augsburg, war in der 7. Klasse damals und bis dahin war es wirklich nie Thema. Also Ostberlin hat eh immer eine Sonderrolle, weil es in der DDR schon, weil da alles ein bisschen anders war als auf dem Land. Aber es war einfach nie Thema. Ich weiß nicht, ob in meiner Grundschulklasse Ost-West, keine Ahnung. Aber auf einmal war ich der Klischee-Ossi. Ich war an allem schuld, was in der DDR war. Ich war aber auch an allem schuld, was in Berlin generell so los war aktuell. Es wurde alles auf mich so projiziert und ich wurde Sachen gefragt wie, warum sprichst du eigentlich kein Ossisch? Und dann bin ich nach Hause und habe gefragt, Mama, was ist Ossisch? Und dann meinte sie, das ist wahrscheinlich Sächsisch. Das meinen die, kannst du ihnen erklären. Wir kommen ja aus Berlin, deswegen sprechen wir nicht so viel Sächsisch. Und das war tatsächlich ein großes Problem. Und das Krasseste war dann, dass mein Klassenlehrer, meine Schulnoten waren dann nicht mehr so gut, ich hatte nicht mehr so Bock auf die ganze Nummer, hatte dann zu meiner Mutter gesagt, das ist ja nun kein Wunder, weil sie kommen ja halt aus dem Osten. So what?
Klar.
Wie das eben so ist, wenn man aus dem Osten kommt. Und irgendwann kam auch eine neue Mitschülerin in die Klasse, die dann mit den Worten, setz dich mal zu Johannes, der kommt auch aus dem Osten, neben mich gesetzt wurde. Das war eine Mitschülerin, die kam aus Görlitz und die hat wirklich aber auch jedes Klischee erfüllt. Die kam dann in Bomberjacke, auf ihrem Handy Hintergrund war so ein Hitler-Konterfei, so noch in Pixeln, so ein altes Nokia-Handy. Ach, und die hat immer in schillerndsten Farben davon erzählt, wie ihr Wehrmachtsopa ihr erzählt, was früher so ging und dass auch die einzige Partei, die sich da um diesen Jugendclub kümmert, die NPD war beispielsweise. Also es war wirklich, und ich wusste nicht, warum ich mich mit der jetzt identifizieren soll, ne? Aber der Lehrer hat ja gesagt, wir sind jetzt auf einmal Freunde. Das war tatsächlich schwierig.
Aber hast du zu der Zeit dann auch zu Hause schon ein bisschen mehr nachgefragt bei deinen Eltern? Nicht nur die Sachen, so die du aus der Schule gehört hast, sondern auch wirklich so, was dahinter steckt und ob da noch irgendwie mehr ist?
Nee, ich glaube, es hat eher dazu geführt, dass so ein besonderer Kit nochmal zwischen den Generationen entstanden ist, der, glaube ich, ungewöhnlich ist für so Generationen. Normalerweise streitet man sich mit seinen Eltern oder fragt eben nach. Aber hier sind es ja dann gemeinsame Verletzungen, würde ich sagen, die da entstehen und so näher zusammenrücken. Also eigentlich hat es eher dazu geführt, dass wir eher darüber gesprochen haben, wie scheiße das ist und ich jetzt noch nachgefragt habe, was war da eigentlich? Sondern es war eher, ich habe angefangen, den Osten zu verteidigen, ohne eigentlich zu wissen, was ich da verteidige. Das war das Fatale. Mhm. Dass ich dann natürlich da gesagt habe, das stimmt überhaupt nicht und es war alles ganz toll. Natürlich keine Ahnung. Ja. Und meine Eltern hatten zum Beispiel, meine Mutter vor allen Dingen, eine ganz tolle Kindheit in der DDR, also unbestritten. Die hatte da keine Probleme, hatte nichts mit der Stasi, ist da ganz normal zur Schule gegangen, hatte Freunde, hatte eine ganz normale Jugend, wie alle anderen auch. Und das habe ich eben dann auch da in diesen Verteidigungskosmos mit reingenommen.
Und dann irgendwann kam ja aber bei dir so der Punkt, an dem du gedacht hast, okay, da muss noch mehr sein irgendwie, ich möchte das gerne nochmal weiter nachforschen, aber nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Nachwendekindern. Und das erste lernen wir jetzt kennen, das ist Lukas. Ich glaube, es ist eigentlich ganz cool, wenn du einfach rausliest und wir gar nicht vorher groß über ihn reden, weil wir ihn jetzt da kennenlernen.
Denn Lukas ist Jahrgang 1991. Der Fall der Berliner Mauer ist in seiner Familie nicht gerade bejubelt worden. Seine Oma arbeitete als Leiterin der Lohnbuchhaltung in einem großen Berliner Betrieb. Bis heute lebt sie in der Plattenbauwohnung, in der auch Lukas Mutter aufgewachsen ist. Im Jahr 1960 bezogen seine Großeltern diese Wohnung, direkt nach der Fertigstellung. Damals bedeutete die Zuweisung solch einer Bleibe ein großes Glück. In vielen der heute angesagten Altbauwohnungen mussten sich damals mehrere Mietparteien eine Toilette teilen. Die Trinkwasserrohre waren sehr alt, es musste Kohle geschleppt werden. Sein Opa lernt Lukas nie kennen. Auch er war in der DDR in einer verantwortungsvollen Führungsposition, arbeitete in einem Krankenhaus. Die Eltern seines Vaters waren Wissenschaftler und wurden für ihre Forschungen nach Moskau geschickt. Lukas' Großvater besuchte als Jugendlicher ein sozialistisches Elite-Internat und verfasste bis zum Untergang seines Landes Schriften über Marxismus und Leninismus. Alle seine Großeltern waren Parteimitglieder. Lukas weiß, die DDR war eine Zeit, in der meine Familie noch Macht und Geld hatte. Mit der Wende verloren seine Großeltern ihren Status. Ihr Vermögen wurde durch die Währungsreform zu einem großen Teil entwertet. Wenn Lukas seinen Vater über dessen Aufwachsen im Osten ausfragt, hört er Geschichten von einem rebellischen Tu-nicht-gut, von den vielen Abenteuern, die er mit seiner Clique erlebte, von geheimen und wilden Partys in irgendwelchen Hinterhöfen, davon, wie er es auf wundersame Weise anstellte, nicht in die Armee eingezogen zu werden. Lukas ist stolz auf diesen Vater. Er saugt in seiner Kindheit und Jugend alles auf, was mit dem alten Osten zu tun hat. Er sammelt Gegenstände, auf denen der EVP aufgedruckt ist. Kennst du nicht, fragt Lukas verwundert, das ist der Einzelhandelsverkaufspreis. Das ist der staatlich festgelegte Verkaufspreis von Gütern innerhalb der DDR. Dieser ist auf Linealen und Geodreiecken ebenso zu finden wie auf Zigarettenschachteln und Kassetten. Weißt du, die DDR ist nicht meine Heimat, weil ich nie in ihr gelebt habe. Es ist nicht das Zuhause, aber es ist ein Zuhause, so ein bisschen wie die Wohnung der Großeltern ein zweites Zuhause sein kann. Natürlich habe ich dazu andere Assoziationen als zur BRD. Die schöne DDR, die sich in Lukas Kopf durch die Erzählungen festgesetzt hat, bekam langsam Risse, nachdem er 2010 sein Abitur gemacht hatte. In der ARD startete die erste Staffel der Fernsehserie Weißen See, eine Familiensaga von Annette Hess um eine einflussreiche Familie der Oberschicht, die Kupfers aus Ost-Berlin. Der Vater und sein älterer Sohn sind ranghohe Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Der jüngere Sohn, zunächst Volkspolizist, verliebt sich in die Tochter einer regimekritischen Sängerin und die Tragödie nimmt ihren Lauf. Viele finden, dass die Serie den Osten differenzierter darstelle als zahlreiche der Produktionen, die zuvor auf populären Sendeplätzen liefen. Auch Lukas schaute zu und entdeckte Parallelen zu seiner Familie. Auch sie war Teil der Oberschicht des Ostens gewesen. Er sah Menschen, die an das gerechte System des Sozialismus glaubten. Das war ihre Antwort auf die Verbrechen im Nationalsozialismus. Der neue Staat hatte sich den Antifaschismus auf die Fahnen geschrieben. In der Serie wird aber auch die Frage gestellt, wie weit dieser Staat gegangen ist, um sich selbst und seine Führungskader auf Kosten seiner Bürgerinnen und Bürger an der Macht zu halten. Lukas begann sich zu fragen, was war der Preis dafür, dass seine Eltern und Großeltern in der DDR ein privilegiertes Leben führen konnten? Ging es zulasten anderer? Nur durch einen Zufall stieß Lukas Jahre später auf erste Antworten.
Johannes, dein Buch ist ja jetzt seit ein paar Wochen draußen. Ja. Aus aktuellen, gegebenen Anlässen hast du auch sehr viel drüber geredet, glaube ich, in diesen letzten Wochen. Was ist so die meistgestellte Frage in Interviews von Journalisten und Journalistinnen an dich zu dem Buch?
Warum ich mich ostdeutsch fühle.
Warum du dich ostdeutsch fühlst?
Ja, das ist die am häufigst gestellte Frage.
Fühlst du dich denn ostdeutsch?
Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Sich ostdeutsch, also was ich weiß, auch am Anfang dachte ich auch so, beim allerersten Interview, das war für einen Fernsehsender, hat die Redakteurin auch gefragt, warum fühlst du dich ostdeutsch? Und mir das Mikrofon ins Gesicht geknallt. Und dann habe ich erst so überlegt, wahrscheinlich muss ich jetzt was darauf antworten und ich muss mir jetzt schnell überlegen, warum ich mich ostdeutsch fühle.
Der Impfausweis,
genau. Es bleibt dann oft bei so Gegenständen oder Gerüchen oder irgend sowas. Aber Ostdeutschland ist ja sehr, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Also ich glaube, es gibt ja, weiß ich nicht, Leute aus Schwerin sind völlig anders als Leute aus Erfurt beispielsweise. Und es ist sehr differenziert natürlich. Man würde ja auch nicht sagen, ich fühle mich heute ziemlich deutsch und deswegen esse ich gerne wie ein Krabbenbrötchen,
stimmt,
weil ich komme aus Kiel.
Ich glaube natürlich, dass sie das fragen, weil ja schon ein bestimmtes Bild in der Gesellschaft irgendwie besteht, was Ostdeutschsein angeht, oder?
Was ist denn das Bild, was du vor Augen hast?
Naja, also ich glaube schon, dass es dieses Bild gibt, dass es viel auch mit politischen Vorkommnissen der vergangenen Monate, Jahre zu tun hat, dass da sehr, sehr viel braun gesehen wird auch, was wahrscheinlich nicht die Frage war, die an dich gerichtet war. Aber ich glaube schon, dass wenn man in der Gesellschaft fragt, und es werden ja auch Umfragen gemacht, wenn über den Osten geredet wird, dass da schon eine Art Klischeebild besteht.
Das besteht zu 100%. Es gibt einen Soziologen, Daniel Kubiak, den ich auch für mein Buch getroffen habe von der Humboldt-Universität, der eben zu Nachwendekindern forscht, als einer der wenigen. Und der merkt auch dieses Gefühl, ich sage, dass Leute sagen, ich bin ostdeutsch, kommt aus dieser Abgrenzung heraus, sich dazu verhalten zu müssen, ob man nur Neonazi ist oder nicht. Und ich habe auch für das Buch beispielsweise eine junge Frau getroffen, die 98 geboren ist und die war auf dem Helene Beach Festival bei Frankfurt Oder und einfach mit ihren Freunden campen. Und dann kam eben eine andere Gruppe, die kam eben nicht aus den sogenannten neuen Bundesländern. Und die haben zuerst gefragt, bevor wir uns mit euch unterhalten, seid ihr jetzt Nazis oder nicht?
Wow.
Und Okay. Das ist natürlich ein krasses Klischeebild, was vorherrscht. Aber ich meine, wir hatten neulich Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen und die Frage, die dann nach der ARD Brennpunkt die Sondersendung gestellt hat, war: Der Osten hat gewählt. Das war der Titel. Und das ist ja nur nicht der ganze Osten, der gewählt hat. Wenngleich natürlich schon interessant ist, warum die Wahlergebnisse so sind, dass ein großer Teil von jungen Leuten vor allen Dingen eben rechtsnational, rechtspopulistisch wählt. Das ist ein Riesenproblem, aber ich glaube, es ist halt ein gesamtdeutsches Problem. Das sollten wir auch als solches behandeln und nicht so tun, als wenn das so das Problem von den Leuten da drüben ist. Und wir hier auf der anderen Seite haben damit kein Problem. Das ist ja nun nicht der Fall.
Glaubst du, wenn du so an die Zukunft denkst, dass sich das irgendwann mal ändern wird? Oder ist das jetzt wirklich einfach was so in der DNA von Deutschland drin steckt und was noch sehr lange dauern wird, bis es irgendwann mal weg ist?
Na, so Prozesse dauern 30 bis 50 Jahre, bis, wenn so ein großer Umschwung kommt, sich das so zurechtgeruckelt hat. Das heißt, wir wären jetzt am Anfang dieser absoluten Zurechtruckelungsphase, also hätten noch 20 Jahre, wenn diese These stimmt, dass das so ist. Es gibt Kulturunterschiede, das ist klar, die kann es ja auch geben. Also die gibt es eben auch zwischen den westdeutschen Bundesländern. Also in Bayern ist halt anders als Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Es ist halt einfach so, das können wir auch akzeptieren. Aber wir müssen eben mehr sehen, dass Ostdeutschland eben verschiedene Farben hat und dass jemand aus Vorpommern, dass das immer eine andere Schlag Leute ist, als Leute, die aus Sachsen kommen oder so. Irgendwann wird sich das schon normalisieren, hoffe ich mal.
So, jetzt haben wir wirklich einen sehr großen Bogen gemacht, den ich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber einmal durch ganz Deutschland durch. Meine Anfangsfrage mit diesen Klischeefragen von Journalisten und Journalistinnen zielte eigentlich auf die Frage von Christine ab, einer anderen Christine, als wir gerade hier hatten. Die hat eine Frage an dich, die ich so noch nie gehört habe. Deswegen wollte ich dir sagen, also unser Publikum stellt keine Klischeefragen. Unser Publikum ist sehr kreativ und denkt sich ganz tolle Fragen aus, wie zum Beispiel Christine.
Bitte. Hallo, Christine.
Hi, wenn du ein Auge wärst, in wessen Kopf wärst du gern oder wärst du gern gewesen und warum?
Wäre ich gern gewesen, das ist ganz interessant. Ich glaube, nicht im Kopf meiner Eltern zum Mauerfall beispielsweise, weil ich weiß, was die gemacht haben. Meine Mutter hat mich gestillt. Das ist relativ langweilig, mich da selbst anzugucken. Und mein Vater hat Radio gehört und hat dann auf, weiß ich nicht, seine Schrankwand geguckt, keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre gerne in das Auge oder würde mir gerne das Auge des Menschen angucken, der zuerst drüber ist, vielleicht an der Bornholmer Brücke. Also es ist ein Grenzübergang in Berlin, der sehr prominent ist, wo Leute relativ schnell rüber sind. Ich glaube, das aus so einem Auge zu sehen, ist vielleicht ganz interessant.
seit ich die Frage gerade auf dem Zettel gelesen habe, überlege ich, in welchem Auge ich gern stecken würde. Ich habe noch keine Antwort gefunden, in welchem Kopf als Auge. Was wäre deine Antwort?
Wahrscheinlich irgendein Physiker bei der Entdeckung einer ganz wichtigen Sache, für die er später auch einen Nobelpreis bekommen hat.
Aber ich kann mich gerade so auch noch nicht.
Ich habe es auf das Thema so ein bisschen bezogen. Ansonsten
nee,
würde ich natürlich. Ach so, ansonsten, keine Ahnung, da gibt es viele, viele Leute in bestimmten Situationen. Ich würde ganz gerne mal, keine Ahnung, wissen, was im Oval Office in Washington so läuft. Da wäre ich gerne mal.
Ja, Auge. Genau, an sowas hatte ich auch gehört, so, ja. Wo man halt überhaupt nicht hinkommt. Aber Physiker finde ich auch richtig gut. Einmal so ein physikalisches Hocherleben in meinem Leben. Nicht wie früher, wie im Physikunterricht, so C, A, Striche dazwischen. Was ist das? Naja, zurück zu deinem Buch. Wir haben ja gerade Lukas kennengelernt. So, jetzt lernen wir gleich Franziska kennen. Du musst vielleicht noch mal kurz dazu erzählen, wie du diese Protagonisten aus deinem Buch gefunden hast. Also was es mit denen auf sich hat, wer das ist.
Da habe ich super unterschiedlich für recherchiert. Also einen Protagonisten habe ich wirklich buchstäblich auf der Straße kennengelernt, bei so einem Straßenfest in Frankfurt, wo ich mit Freunden unterwegs war. Und dann ist dieser Freundeskreis auf ihren getroffen, da haben wir uns unterhalten, dann kamen wir irgendwie ins Gespräch. Ein anderer Protagonist hatte einen sehr interessanten Leserbrief an die Zeit geschrieben, dann habe ich ihn bei Facebook gesucht und so. Lukas ist so in meinem erweiterten Freundeskreis, also so ein Freund von Freunden habe ich den kennengelernt. Und Franziska, die wir gleich kennenlernen, ebenso.
Dann lernen wir sie doch jetzt kennen.
Wenn die DDR ein Mensch wäre, überlegt Franziska, dann hätte dieser Mensch vermutlich Arbeit, sie glaubt, er wäre männlich und hätte andere Klamotten an als wir heute. So eine beige melierte Jacke ohne Logo drauf, eine lilafarbene Hose dazu. Herr DDR würde einfach Turnschuhe tragen. Er wäre nach ihrem Dafürhalten schlank und hätte mittellange Haare. Er würde ganz sicher nicht viel reden. Sie lacht. 5 Tage, bevor die DDR als Staat aus dem Dasein schied, kam Franziska in Leipzig auf die Welt. Auch sie hat viele Fragen und wenige Antworten. Schon länger spürt sie, dass die Biografien ihrer Eltern auch ihr eigenes Leben stark beeinflussen. Das Leben meiner Eltern in der DDR ist für mich ein blinder Fleck, sagt sie. Zu Hause wird so gut wie nie über die Vergangenheit der Eltern und Großeltern gesprochen. Franziska befindet sich in einem Dilemma. Einerseits will sie wissen, wie es ihrer Familie in der DDR ergangen ist, welche Gründe es womöglich für ihre Eltern gibt, über diese entscheidenden Jugendjahre so vehement zu schweigen. Andererseits weiß sie nicht, wie sie es anstellen soll, mehr zu erfahren. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Weg finden kann, diese Leerstelle zu füllen. Wie arbeite ich etwas auf, was im Unklaren herumwabert? Wie soll das gehen? Was ihr fehlt, ist ein biografisches Fundament. Was man ja hat, wenn man mehr über seine Familiengeschichte weiß. Wenn man, egal ob positiv oder negativ, bewerten kann, was hinter einem liegt, was Teil der eigenen Biografie ist. So ein Fundament wäre enorm wertvoll für mich gewesen. Die Frage danach, was meine eigene Geschichte ist, muss ich mir immer wieder neu erkämpfen, ohne mich auf irgendetwas beziehen zu können. Die ungeklärten biografischen Fragen machen die Distanz zu ihren Eltern fühlbarer. Angefangen hat alles in Schweden, ich war extrem weit weg von zu Hause, habe mich meinen Eltern gleichzeitig aber auf einmal extrem nah gefühlt. Ihr Vater arbeitet in einem Callcenter, die Mutter ist Erzieherin in einem Kindergarten. 1995 kam ihr jüngerer Bruder zur Welt. Franziska hat sich lange vorgestellt, dass die Menschen in Westdeutschland alle im Eigenheim wohnen und keinerlei finanzielle Sorgen haben. Vielleicht ähnlich sorglos wie ihre Eltern, alles in allem zu DDR-Zeiten erlebt haben. Wenn sie sich an den alten Osten erinnern, dann daran, dass die soziale Absicherung besser gewesen sei. Von ihrer Mutter hörte sie, ich habe gar nicht verstanden, warum die Leute 1989 auf die Straße gegangen sind. Wir hatten doch alles. Und heute? Heute hätten die Menschen natürlich viel mehr Optionen, sagen die Eltern. Auch viel mehr Optionen zu scheitern. Ihr Vater bemerkte, jetzt kannst du zwar überall hinreisen, kannst es dir aber nicht mehr leisten. Gerade er, gelernter Fahrzeugschlosser, hatte es schwer, beruflich Fuß zu fassen. In den 2000er Jahren ging er nach Irland, um dort das Geld zu verdienen. Ich glaube schon, dass sich meine Eltern abgewertet fühlen. Sie regen sich oft über die Ungleichheit gegenüber dem Westen auf, dass die Löhne und die Renten auch heute noch nicht angepasst worden sind. Die DDR wünschen sich ihre Eltern nicht zurück, aber sie wünschen sich Gerechtigkeit. Das ist es, was bei Franziska zu Hause besprochen wird, wenn es um die DDR und die Politik von heute geht, nicht mehr und nicht weniger. Für sehr lange Zeit. Irgendwann bildete sich in dieser Fassade allgemeiner Aussagen ein Riss, trat etwas Individuelles zutage. Franziska war damals 9 oder 10 Jahre alt. Ihre Großmutter väterlicherseits, das wusste sie, lebte mit einem neuen Mann zusammen. Die Hochzeit hatte bereits vor Franziskas Geburt stattgefunden. Solange sie zurückdenken kann, sah sie diesen Mann als ihren Opa an. Ihr leiblicher Großvater war einige Jahre vor ihrer Geburt gestorben. Davon wurde ihr erzählt. Irgendwann fiel dem jungen Mädchen aber auf, dass es keine Fotos von diesem echten Opa gab. Sie begann nachzufragen. Im Gespräch machte ihre Mutter eine beiläufige Bemerkung. Dein Opa hat sich das Leben genommen. Franziska kann bis heute den Schock fühlen, der in diesem Augenblick in sie gefahren ist. Das war etwas anderes, als wäre er in einer Krankheit oder einem Verkehrsunfall aus dem Leben geschieden. Das war für mich ein ganz fremder, ein ganz furchtbarer Gedanke. Das Mädchen konnte nicht aufhören zu weinen. Ihre Mutter stand hilflos daneben. Sie dachte, dass es die Aufgabe meines Vaters wäre, mich zu trösten, mir alles zu erklären. Er war aber nicht in der Lage, überhaupt zu reagieren. Der hat es nicht geschafft. Ihre Mutter kam zu ihr ins Zimmer, setzte sich auf die Bettkante, nahm sie in den Arm. Sie hat versucht, mich zu beruhigen, aber sie konnte mir auch nicht viel über die Umstände des Selbstmordes sagen. Niemand war da, der Franziska Halt gab. Von diesem Tag an wartete sie darauf, dass ihr Vater endlich erzählen würde, welches Geheimnis ihre Familie umgab und welches Geheimnis ihn umgab. Warum hatte sich sein Vater, ihr Großvater, das Leben genommen? Die Sprachlosigkeit lag über der Familie wie eine Smogglocke. Sie schnürte den Atem ab. Es hat kein Gespräch stattgefunden. Es war einfach tot, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Großvater war tot, er war nicht vorhanden, eine Leerstelle. Das ist wie eine Wunde, die auf mich übertragen wurde. Es sollte noch sehr lange dauern, bis sie erste Antworten erhielt.
Johannes, ich habe gelesen, dass du, seit das Buch raus ist, ganz schön viele Nachrichten und auch Briefe bekommst von Menschen zu diesem Buch. Was steht da so drin?
Also einen Brief hat mir noch keiner geschrieben. Aber ich
habe gelesen, du bekommst viele Briefe.
Das sind so Instagram-Nachrichten und bei Facebook und so. Das ist der moderne Brief. Es sind vor allem, Leute schreiben mir so ihre Geschichten, die sie haben mit ihren Eltern auf tatsächlich. Also mir ist das im Kopf geblieben, mir hat eine junge Frau geschrieben, dass ihre Mutter zu Hause immer so Pionierlieder pfeift. Also die Pionierorganisation FDJ, DDR, die haben halt viel Lieder gesungen gemeinsam. Und genau, immer wenn sie das, wenn sie sieht, dass sie oder hört, dass diese Mutter das macht, dann weiß sie, dass sie komplett so in ihrer eigenen Welt ist und so in dem Frühjahr noch so schwebt. Und sie hat sich gefragt, wie sie es denn überhaupt schafft, da ranzukommen. Also ich bekomme ganz viele Fragen, wie spreche ich jetzt mit meinen Eltern? Was ganz interessant ist, ich hätte mir die Frage vorher auch stellen sollen. Es war tatsächlich so, dass in meinem Kalender drin stand, Samstag, Mama-Papa-Gespräch DDR. Das ist natürlich völlig, also ich habe natürlich so einen Termin mit denen ausgemacht, um mich zu treffen. Was natürlich einfach nicht funktioniert, sich am Küchentisch zu verabreden und dann denen irgendwie die Lampe ins Gesicht zu leuchten und so ein Verhör zu machen.
Aber was antwortest du solchen Leuten dann?
Dass das einfach ein Prozess ist, sich mit seinen Eltern da auseinanderzusetzen, wenn das in der Familie eben nötig ist. Und dass das eben nicht so ad hoc geht, dass es irgendwie alle Seiten müssen, dass es auch ein Recht darauf gibt, eben zu vergessen und nicht darüber zu reden. Also meine Mutter zum Beispiel will nicht mit mir darüber so intensiv sprechen und das ist voll schade, aber es ist voll okay, weil es ihr Leben und sie muss es natürlich nicht machen. Das schreibe ich dann.
Was ja jetzt irgendwie so ganz spannend ist, dass du bei solchen Gesprächen ja auch dabei warst. Also die Dinge, die Lesepassagen, die du jetzt gelesen hast, das war aus dem ersten Teil des Buches, wo du einfach mit den Nachwendekindern über ihre Sicht auf die Dinge sprichst. Im zweiten Teil hast du dich dann tatsächlich auch zum Teil mit den Eltern zusammen und den Nachwendekindern, die jetzt auch schon 30 sind, aber zusammen hingesetzt und eben diese Gespräche geführt. Was glaubst du, wieso haben die das zugelassen, dass da jemand wie du dann einfach dabei sitzt, das auch mithört? Ich weiß, du hast es auch aufgenommen und einfach sowas Privates dann auch nach außen trägst, veröffentlichst.
Das habe ich mich auch gefragt und habe dann bei den Gesprächen gemerkt, dass es, glaube ich, sehr geholfen hat, dass noch eine dritte Person mit im Raum ist. Ich habe manchmal auch Fragen gestellt, aber manchmal auch einfach saß ich nur da und habe zugehört. Und das hat auch eigentlich den Anlass ja gegeben in den Familien, dass sie gesprochen haben. Also die hätten sich jetzt ohne mich jetzt nicht hingesetzt. Ich glaube, das war eben diese Idee davon, da ist immer noch jemand mit im Raum und deswegen hat das funktioniert. Es gibt ja auch eine Sehnsucht vielleicht großes Wort, aber es gibt ja auch Eltern, die einfach wollen, dass ihre Kinder Fragen stellen. Also ist ja auch komisch, man sagt ja auch nicht so, Katrin, komm mal her, setz dich mal dahin, jetzt geht's los, sondern man wartet natürlich auch darauf, dass die Kinder selbst kommen. Ich habe jetzt auch bei mehreren Lesungen ins Buch vorne reingeschrieben, liebe Ann-Sophie, bitte sprich mit deiner Mutter, weil die Mutter das gerne wollte und das dann zu Weihnachten jetzt verschenken möchte. Das ist wirklich jetzt ziemlich oft vorgekommen. Also es ist auch so ein beidseitiges Ding. Das Ding ist ja aber auch, dass man eben so ein bisschen das Gefühl hat, wir haben bisher nicht darüber gesprochen, es ist bisher immer irgendwie auch abgewehrt worden, also es gab nur so ganz kurze Antworten und alles war immer so ein komisches Gefühl, dass man da irgendwas einbricht, wo man nicht einbrechen soll. Und deswegen, glaube ich, werden die Fragen auch nicht gestellt, oftmals.
Und so ein bisschen war es ja bei dir auch, ne? Ja. Du hast tatsächlich ja auch sehr lange gebraucht, um mit deinen Eltern zu sprechen und hast zum Beispiel auch darum geht es ja im Buch, ist bei deinem Großvater, jetzt haben wir gerade den Großvater, eine Geschichte über den Großvater von Franziska gehört, auch bei dir spielt der im Buch eine Rolle. Mit dem hast du auch nie drüber gesprochen.
Wir haben generell nichts besprochen. Mhm. Also wir haben uns 15 Jahre einfach nicht gesehen und dann habe ich ihn auf seinem Sterbebett zum letzten Mal Anfang 2018 gesehen, da habe ich ihn nochmal besucht. Und da war natürlich jetzt eine schlechte Situation, um darüber zu sprechen. Er hat im Krankenhaus und hat auch was von irgendeinem Kommunisten erzählt und ich wusste nicht, ob er in den 80ern ist oder ob er mir einfach eine Anekdote erzählen will. Das war nicht ganz klar. Auf jeden Fall war das voll die verpasste Chance natürlich, aus dem irgendwas rauszukriegen, was hochinteressant gewesen wäre, weil er, glaube ich, sehr für dieses System gelebt hat, war da auch sehr erfolgreich. Der hat einen Teil der Humboldt-Universität geleitet als Professor. Also das wäre sicherlich ein interessantes Gespräch geworden, aber ist es nicht.
Ist es nicht, aber du hast mit deinen Eltern gesprochen, beziehungsweise hören wir jetzt gleich das Gespräch mit deinem Vater. Vielleicht noch die letzte Frage davor. Was ist für dich so die größte Erkenntnis, die du jetzt nach diesem Buch so mitgenommen hast? Eine Sache, wo du sagst, okay, das war so für mich wirklich der Aha-Effekt nach diesen ganzen Recherchen.
Eine sehr private Erkenntnis tatsächlich, weil ich habe mit meinem Vater einmal darüber gesprochen, was er eigentlich zum Mauerfall gemacht hat und wie er dieses Jahr der Anarchie, so wird das beschrieben, also es war so ein Jahr bis zur endgültigen Wiedervereinigung dann, in dem irgendwie alle gemacht haben, was sie wollten offensichtlich, wie er das erlebt hat und er meinte damals so ganz knapp, hat mich nicht interessiert, war nicht so politisch. Und ich war damals mega sauer, weil ich dachte, wie kann man denn da nicht politisch gewesen sein und nicht interessiert gewesen sein, während um einen herum einfach alles zusammenbricht und neu aufbricht und so weiter. Und jetzt habe ich eben über ihn gelernt, dass er hochpolitisch war und es sehr, sehr sensibel und sehr besonders wahrgenommen hat, nur eben nicht mit mir darüber sprechen wollte in dem Augenblick. Das habe ich eben gelernt.
Und den Anfang von diesem großen Gespräch, das ihr dann doch irgendwann geführt habt, den liest du uns jetzt zum Schluss noch vor.
Und jetzt willst du alles wissen, fragt mein Vater. Ich habe es damals meiner neuen Freundin irgendwann erzählt. Nachdem sich meine Eltern 1999 getrennt hatten, kam mein Vater mit einer neuen Frau zusammen. Mit ihr hat er zwei Söhne. Sie wuchs in West-Berlin auf. Als mein Vater und sie noch nicht lange zusammen gewesen seien, hätten sie im Auto gesessen, erzählt mein Vater. Von Dresden ging es nach Berlin. Du musst mal ein bisschen mehr über dich erzählen, habe sie gesagt. Mein Vater war damals noch verschlossener, als er es heute ist. Er sah keinen Grund, die alten Geschichten wieder aufzuwärmen. Die Landschaft zog an ihnen vorbei, das Autoradio meldete Stau und stockenden Verkehr und mein Vater eröffnete seiner Freundin, dass er 3 Jahre lang als Grenzsoldat bei der NVA, der Nationalen Volksarmee, gedient habe. Ihre Reaktion war Schweigen, bis er sie vor ihrer Wohnung in Berlin absetzte. Das war der Moment, wo sie sich beinahe getrennt hätte, erinnert sich mein Vater. Dann herrschte auch einige Tage, wenn nicht Wochen, Funkstille. Der Vater seiner Freundin war Kriminalpolizist in West-Berlin. Die Familie hatte ihre Heimatstadt nur mit dem Flugzeug verlassen wollen. Zu groß war die Furcht, dass der Vater aufgrund seines Berufs in der DDR festgenommen werden könnte, sollte er die Transitwege zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik befahren. Die Freundin meines Vaters hatte in der Nacht des 9. November 1989 auf der Berliner Mauer getanzt. Sie war froh, dass dieses Kapitel ein für alle Mal zu Ende ging. Sie war total irritiert, enttäuscht oder traurig, dass der Mann, in dem sie jetzt Kinder wollte, in den sie sich verliebt hatte, einer von den Grenzern war, berichtet mein Vater und schürzt dabei die Lippen. Dann akzeptierte sie diesen Teil seiner Biografie. Die beiden heirateten 2 Jahre später. Mein Vater hielt seine DDR-Vergangenheit fest in sich verschlossen. Er glaubte längst vom alten Osten Abschied genommen zu haben, nachdem er zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung eine intensive Trauerphase durchlebt hatte. Bis dahin war es für ihn in Ordnung, dass es 2 deutsche Staaten gab. So war er aufgewachsen und so war der Lauf der Welt. Ich habe mir nicht die alte DDR zurückgewünscht, ich habe mir eine neue DDR gewünscht. Es gab im November 89 einen Aufruf für eine neue DDR, den auch der Schriftsteller Stefan Heim unterzeichnet hat. Ein Beitritt der DDR zum Bundesgebiet hielt mein Vater wie viele andere für keine gute Idee. Mein Wunsch war es in diesem Trauerjahr einfach, dass 2 deutsche Staaten nebeneinander existieren, dass die Mauer weg ist, dass man rüberfahren kann, erinnert er sich. Aber das war wahrscheinlich illusorisch. Mein Vater kann ziemlich genau das Datum und die Uhrzeit bestimmen, zu der er mit der DDR abgeschlossen haben wollte. Das letzte, was ich von der DDR gehört habe, war DT64, sagt er. Das war der Jugendsender des Rundfunks der DDR. In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober saß mein Vater mit Kopfhörern auf den Ohren vor dem Empfangsgerät. Es war 21 Uhr. Jeder wisse, dass ein schwieriger Weg bevorstehe, gab der Nachrichtensprecher der Rundfunk die Rundfunkansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl wieder. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands, so Kohl, werde nach über 40 Jahren bitterer Teilung ein Traum Wirklichkeit. Zum Ende des Tages wurde noch ein letztes Mal die Nationalhymne Auferstanden aus Ruinen gespielt. 5 Sekunden vor 0 Uhr startete das Zeitzeichen, wie es sonst vor den Nachrichten zu hören ist. Die Melodie der DDR-Hymne endete genau an der Stelle, an der es im seit 1972 nicht mehr gesungenen Text geheißen hätte: und wir zwingen sie vereint. Schlag Mitternacht setzte die Melodie der Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ein. Nach dem letzten Takt knappe Worte der Moderatorin Marion Brasch, die meinem Vater bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Da wären wir also. Aber vergesst nicht, wo ihr hergekommen seid. Aus ihrer Stimme klang Wehmut und Trauer. Die Sendung im Jugendradio bedeutet meinem Vater bis heute viel. Aber vergesst nicht, wo ihr hergekommen seid, hatte die Frau am Mikrofon gesagt. Dabei wollte er genau das, die DDR vergessen. Für sich selbst und damit auch für seine Nachkommen, mit denen er nicht mehr darüber sprach. Das war das Ende der Abschiedsphase, sagte heute über den 3. Oktober 1990. Es gibt das neue Land, die neuen Möglichkeiten. Ich brauche dem jetzt nicht mehr nachzutrauern. Ich habe über das, was ich gemacht habe und warum ich es gemacht habe, auch nicht mehr groß nachgedacht. Mein Vater beschließt, nie wieder ein Parteiabzeichen zu tragen. Es ist die Angst, jetzt machst du wieder das Falsche. Hast du es bereut, frage ich, dich deiner Freundin auf der Autobahnfahrt von Dresden nach Berlin dann doch geöffnet zu haben? Ich glaube, antwortet er, wenn man langfristig zusammenleben möchte, sollte man über solche Sachen reden. Meine Augenbrauen ziehen sich fragend zusammen. Mit uns, seinen Kindern, muss er ja auch auf eine gewisse Art und Weise langfristig zusammenleben, wenn auch nicht unter einem Dach. Als hätte er meine Gedanken lesen können. Ja, ich weiß, ich sage, meine Kinder geht das jetzt nichts an oder ich möchte nicht darüber reden, ist schwierig. Ja. Er atmet laut aus, löst seine Arme aus der Verschränkung. Das ist der Zeitpunkt, an dem unser Gespräch wirklich beginnt.
Das war die Lesung mit Johannes Nichelmann in Stories. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Gespräch mit seinem Vater zu Ende gegangen ist, dann könnt ihr das nachlesen in seinem Buch Nachwendekinder. Nach so viel Realität hier heute geht's nächste Woche dann in eine Welt, die es zum Glück so nicht gibt und auch nie gegeben hat. Karin Köhler kommt dann nämlich vorbei mit ihrem Buch Miroloi. Das habt ihr wahrscheinlich in den vergangenen Wochen irgendwo in der Buchhandlung schon mal liegen sehen, vorne auf dem Bestsellertisch oder im Internet, bei Instagram oder bei uns auf unserem Instagram-Account stories.offiziell. Da haben wir es auch besprochen. Es wurde sehr, sehr viel geredet über dieses Buch. Zu Recht, wie ich finde. Es ist ein tolles Buch, auch wenn das nicht jeder so gesehen hat. Es spielt auf einer Insel im Meer, einer abgeschotteten Insel, auf der eine Dorfgemeinde lebt, die mit der Zeit ihre komplett eigenen Hierarchien und Gesetze entwickelt hat. Und es geht um ein Mädchen, eine junge Frau, die als Findelkind auf diese Insel gekommen ist, die seitdem eine komplette Außenseiterin ist und versucht, sich aus dieser Rolle irgendwie freizukämpfen und trotzdem ein selbstbestimmtes Leben zu führen auf dieser Insel. Ich fand das Buch, wie gesagt, sehr gut. Und wenn ihr Lust habt, darüber mehr zu hören, nicht nur hier im Podcast, sondern auch live, dann geht das auch. Ihr könnt euch einfach über die Seite von 1Live anmelden für die Lesung und dann dabei sein im Publikum. Das Ganze ist kostenlos. Wenn ihr euch einfach eintragt auf der Seite in das Anmeldeformular von Stories, dann setzen wir euch mit einer +1 auf die Gästeliste und dann sehen wir uns vielleicht live am Freitag hier im 1Live-Haus. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, eine gute Woche mit vielen guten Geschichten.
Das war ein Podcast von Funk.